Kapitel 26. Wer finanzierte Hitler wirklich? Wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel, deshalb konnten wir nach dem Krieg auch nicht mehr davon abrücken, hatten wir doch die Massen gegen den Teufel persönlich mobilisiert. Also waren wir nach dem Krieg gezwungen, in diesem Teufelsszenario mitzuspielen. Wir hätten unmöglich unseren Menschen klarmachen können, dass der Krieg eigentlich nur eine wirtschaftliche Präventivmaßnahme war. James Baker, ehemaliger US-Außenminister. Deutschland nimmt weltweit eine führende Rolle bei der Aufarbeitung seiner Vergangenheit ein. In den letzten 10 Jahren war deutlich zu beobachten, dass kein Tag verging, an dem die Medien nicht in irgendeiner Form über den Zeitraum von 1933 bis 1945 berichteten, mit steigender Tendenz. Dadurch entsteht der Eindruck, dass sich die deutsche Geschichte hauptsächlich auf diese 12 Jahre konzentriert. Es ist interessant zu beobachten, dass über die kleinsten Details berichtet wird, jedoch kaum darüber, wer Hitlers Aufstieg und Deutschlands Aufrüstung tatsächlich finanziert hat. Die Namen, die in den Medien genannt werden, beschränken sich meist auf deutsche Unternehmen wie Thyssen, Krupp und Flick. Doch wie war das nationalsozialistische Wirtschaftswunder von 1933 bis 1939 finanziell überhaupt möglich? Die Oberfläche wird auf Hochglanz poliert, aber der Kern wird nicht beleuchtet. Dabei ist klar, dass kein verschuldetes Land der Welt in der Lage ist, einen Krieg zu führen. Ein Land, das einen Krieg beginnen will, muss sich immer zuerst an internationale Bankiers wenden, um die notwendigen finanziellen Mittel zu erhalten. Das war damals so und gilt auch heute noch. Aufgrund des Versailler Vertrages und den damit verbundenen Auflagen war Deutschland hoch verschuldet und musste enorme Reparationszahlungen an das Ausland leisten. Das führte letztendlich zum Zusammenbruch der deutschen Währung und als Folge zur chronischen Inflation im Jahre 1923. Aber die internationalen Bankiers waren zur Stelle, indem sie über den Dawes-Plan und den Young-Plan ab 1924 gewaltige Beträge an Deutschland überwiesen. Ohne diese wäre es unmöglich gewesen, in so kurzer Zeit eine Kriegsmaschinerie solchen Ausmaßes aufzubauen. Professor Carol Quigley, Historiker an der Georgetown-Universität in Washington, D.C., berichtete: Es ist zu beachten, dass dieses System, der Dawes- und Young-Pläne, von den internationalen Bankiers eingerichtet wurde und dass das Ausleihen des Geldes an Deutschland für diese Bankiers höchst gewinnbringend war. Im Jahre 1929 bemächtigten sich 3 Großkonzerne der Wall Street einiger der wichtigsten Schlüsselstellungen der deutschen Wirtschaft. Die General Motors Corp. kaufte die Opel-Werke in Rüsselsheim, die Internationale Telephone and Telegraph Corp., ITT, baute das deutsche Telefonnetz aus. Und General Electrics, die schon 1922 einen Vertrag mit der AEG abgeschlossen hatten, intensivierten ihre Aktivitäten. Des Griffin schreibt in seinem Buch »Wer regiert die Welt?« Der höchste diplomatische Vertreter Amerikas in Hitler-Deutschland war nach 1933 Botschafter Dodd. Am 15. August 1936, mehr als 3,5 Jahre nach Hitlers Machtergreifung, berichtete Dodd an den amerikanischen Präsidenten Roosevelt: Zurzeit haben hier mehr als 100 amerikanische Unternehmen Tochtergesellschaften oder Kooperationsabkommen. Diese Firmen waren direkt beim Aufbau der deutschen Kriegsmaschinerie behilflich. In der Tat hatten die deutschen Tochterfirmen Ford und Opel mit Wissen und Billigung der amerikanischen Mutterkonzerne Hitlers Kriegsführung unterstützt und kräftig davon profitiert. Kurz vor Kriegsbeginn errichtete beispielsweise Opel, eine 100%ige Tochtergesellschaft von General Motors, in Brandenburg an der Havel ein Werk, in welchem die besten Lastkraftwagen der Welt gebaut wurden. Ohne den Opel-Blitz hätte der Ost- und der Afrika-Feldzug nicht geführt werden können. Die Erlöse wurden bis kurz vor Kriegsende via Schweiz, Portugal und die Türkei in Devisen und Edelmetallen an die Muttergesellschaft in den USA abgeführt. In dieser Zeit blieb das Werk von den Luftangriffen der Alliierten verschont. Als amerikanische Soldaten 1944 nach der Landung in der Normandie in Richtung Rhein vorrückten, mussten sie erstaunt feststellen, dass die deutsche Wehrmacht teilweise die gleichen Lastkraftwagen und Militärwerkzeuge fuhr wie sie selbst. Dieses Kooperationsmodell dauerte aber nur so lange, bis in Jalta klar wurde, dass der Produktionsstandort sich in der künftigen sowjetisch besetzten Zone befinden würde. Mit einem gezielten Luftschlag wurde das Werk nämlich zerstört. Die sehr sorgfältig dokumentierten Beweise darüber, dass amerikanische Banken und Industriekreise an dem Aufstieg von Hitlers Drittem Reich höchst maßgeblich beteiligt waren, sind inzwischen öffentlich zugänglich. Einnahme ist untrennbar mit den Geschäften der Nazizeit verbunden. Die Rede ist von der IG Farben, einem Konzern, der die Chemie- und Pharmaindustrie in der ganzen Welt kontrollierte. Die Beteiligungen bestanden in 93 Ländern. Ende 1929 war es dann soweit. Die IG Farben und die Standard Oil Company, Rockefeller-Konzern, fusionierten, indem Standard Oil im Gegenzug IG Farben 546.000 seiner Stammaktien gab. Die IG Farben wurden zum größten Industriekonzern Europas und größten Chemieunternehmen der Welt. An der Besetzung des Vorstands konnte man sehr schön die internationalen Verflechtungen erkennen. Da waren unter anderem Max und Paul Warburg, die großen Banken in Deutschland und den USA besaßen. Ein weiteres Mitglied des Verwaltungsrates war C.E. Mitchell, der zum Verwaltungsrat der Federal Reserve Bank und der National City Bank gehörte, sowie H.A. Metz von der Bank von Manhattan. Hermann Schmitz, Präsident der IG Farben, gehörte zugleich zum Vorstand der Deutschen Bank, sowie auch zur Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIZ. Diese wurde 1930 von Hjalmar Schacht gegründet und kann auch als Bank der Zentralbanken bezeichnet werden. In der BIZ waren vor allem die führenden Geldinstitute der Wall Street vertreten. Unter ihnen Rockefellers Investment Bank, Chase Manhattan Bank, J.P. Morgan's Investment Bank, J.P. Morgan & Co., Clarence Lapowskis Investment Bank, Dillon, Reed & Co., die alle eines verband, das starke Interesse an Geschäften mit Deutschland. Auch die Luftwaffe hätte ohne bestimmte Chemieprodukte, zum Beispiel Tetraethylblei, die nur von Standard Oil, General Motors und DuPont produziert und dann an die IG Farben verkauft wurden, nicht fliegen können. Ähnlich sah es auch mit dem Öl aus. Wie die FAZ schon am 11. Februar 1999 in dem Artikel Öl für den Führer schrieb, dass Hitlers Truppen ohne amerikanische Öllieferungen vor und noch während des Krieges Frankreich wohlmöglich gar nicht hätten besetzen können. Wie aus der Mineralölstatistik des Oberkommandos der Wehrmacht hervorgeht, lieferten die Vereinigten Staaten im Jahre 1937 mehr als 1 Million Tonnen Öl, ein Viertel der gesamten deutschen Ölimporte. Wie groß die Bedeutung dieser Lieferung war, geht aus einem Schreiben des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine, Großadmiral Räder vom 27. Juni 1940 hervor. Ohne diese Ölimporte hätte jetzt weder die Marine noch die Wirtschaft das nötige Mineralöl. Wer jedoch glaubte, die amerikanischen Lieferungen hätten mit Kriegsbeginn aufgehört, der sah sich getäuscht. In den lange unter Verschluss gehaltenen Importübersichten der Reichsstelle für Mineralöl finden sich jedoch nicht nur Einzellieferungen, sondern vielmehr eine konkrete Aufstellung, dass Deutschland von September 1939 bis zum Sommer 1940 verschiedenste, dringend benötigte Ölprodukte aus den USA importierte, darunter Motorenbenzin, Diesel, Heizöl, Schmier- und Motorenöle. Ausgerechnet im Mai 1940, als deutsche Panzer Frankreich überfielen, wurde das dringend benötigte Motoröl und Schmiermittel aus den Vereinigten Staaten eingeführt. Wie aus den Akten der Reichsstelle für Mineralöl hervorgeht, wurde so zu 100% der deutsche Bedarf gedeckt. Die Ölgeschäfte der amerikanischen Industrie waren im Jahre 1940 Bestandteil einer Kabinettssitzung in Washington, in Anwesenheit von Präsident Roosevelt und Außenminister Hull. Dort äußerte sich der damalige Unterstaatssekretär Sumner Wells, dass Öl aus Mexiko, Kolumbien und Venezuela gleichfalls über Spanien nach Deutschland geliefert werde und dass wir unseren Anteil an diesem Geschäft nicht verlieren sollten. Im September 1941 betrug der amerikanische Anteil an den Motoröleinfuhren 94%. Und damit lief der Krieg im wahrsten Sinne des Wortes wie geschmiert für die beteiligten amerikanischen Firmen. Ein Name, der in diesem Zusammenhang neben Rockefeller, Harriman und den IG-Farbendirektoren, den Bankiers Paul und Max Warburg immer wieder auftritt, ist Senator Prescott Bush, der Vater des ehemaligen Präsidenten George Bush und Großvater von George W. Bush. Prescott Bush tätigte Geschäfte mit der deutschen Luftwaffe. Ferner führte er weiter Geldtransaktionen über die Union Banking Corporation durch. Damit verstieß er gegen das Gesetz, das einen Handel mit dem Feind verbietet, und wurde hierfür nie belangt. Die deutschen Großindustriellen Fritz Thyssen sowie Friedrich Flick wickelten ihre Bankgeschäfte über Bushs Union Bank ab. Mit der Unterstützung von Prescott Bush und Felix Warburg organisierte der spätere Außenminister John Foster Dulles während der 30er Jahre die Schuldenrestrukturierungen für deutsche Firmen. Damit ermöglichte er die Umstellung auf die Rüstungsproduktion, wofür Bush und Warburg enorme Summen kassierten. Wie bereits erwähnt, war der Hauptdreh- und Angelpunkt für die Geschäfte, die mit Deutschland abgewickelt worden sind, die IG Farben. Interessant ist, dass nach dem Krieg die Hauptproduktionsstätten der deutschen Rüstungsindustrie unter der Führung der IG Farben noch zu über 80% intakt waren. Jedoch ist es sehr wahrscheinlich, dass die Alliierten die Standorte dieser Fabriken genau kannten. Sollte das tatsächlich der Fall gewesen sein, hätte der Krieg durch die Alliierten mit der Zerstörung der Anlagen Jahre vorher beendet werden können. Das wiederum würde bedeuten, dass die Profiteure des Krieges an einem schnellen Ende kein Interesse gehabt hatten. Charles Higham, ehemaliger Reporter der New York Times, weist in seinem Buch Trading with the Enemy auf den Umstand hin, dass die US-Regierung versucht hatte, die Rolle von Prescott Bush und vielen anderen führenden amerikanischen Finanz- und Industriemagnaten bei der Unterstützung Hitlers zu verschleiern. Die Regierung habe befürchtet, eine Verfolgung dieser Personen würde einen öffentlichen Skandal verursachen und die öffentliche Moral untergraben und Streiks und vielleicht sogar Meutereien in den Streitkräften provozieren. Außerdem glaubte die Regierung, so Higham weiter, ihre Anklage und Verurteilung würde es den Unternehmensvorständen unmöglich machen, die Kriegsanstrengungen Amerikas zu unterstützen. Die Profite aus dem Zweiten Weltkrieg waren nicht das Einzige, was aus der Sicht der Siegermächte eine profitable Sache war. Da gab es noch etwas anderes, was lange im Dunkeln verborgen blieb und dessen mystischer Glanz seit jeher die Menschen in seinen Bann zieht und Begehrlichkeiten weckt. Gold. Dabei richtete sich das Interesse der Amerikaner nicht nur auf Personen, die ihnen nützlich sein könnten, sondern vor allem auf handfeste Güter. Insbesondere ging es um Devisen sowie das Gold der Reichsbank. Kurz vor Kriegsende hatte die deutsche Industrie vorausschauend Maßnahmen ergriffen, um ihr Kapital zu sichern. Auch in der Reichskanzlei wurden auf Befehl von Reichsminister Martin Bormann entsprechende Pläne entwickelt. Ein Netz von Auslandsfirmen wurde gegründet, um die Gelder sicher anzulegen. Einer der bevorzugten Standorte war Monaco, wo sich bereits damals diverse Briefkastenfirmen befanden. Eine von ihnen war offiziell als Rundfunkstation getarnt. Im Aufsichtsrat saß unter anderem Kurt Georg Kiesinger, der im Dritten Reich für das Außen- sowie das Propagandaministerium gearbeitet hatte. Seine Vergangenheit war bei seiner Karriere jedoch nicht hinderlich, ganz im Gegenteil. Er wurde sogar später Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Da Gold bekanntermaßen Begehrlichkeiten weckt, wurde es kurz vor Kriegsende in diverse Depots gebracht. Vor den Zugriffen der Alliierten sollte es in den Bayerischen Alpen und der Salzmine in Merkers, Thüringen, in Sicherheit sein. Dem war aber nicht so, da die Amerikaner Wind von dieser Geheimoperation bekamen. Ihr Ziel war es, noch bevor die Sowjets von dem Schatz erfahren konnten, ihn unbedingt in ihren Besitz zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, drangen sie widerrechtlich sogar in die Besatzungszone der Sowjets ein und transportierten den Schatz aus Thüringen heraus. Es störte sie dabei auch nicht, das Abkommen von Jalta vom Februar 1945 damit zu verletzen. Das Reichsbankgold deklarierten sie einfach um und es wurde so zum Nazi-Raubgold. Die Amerikaner fanden im Versteck noch weitere Schätze, die sie dann auch gleich mitnahmen. Unter ihnen der italienische Staatsschatz und das Gold der Bank von Böhmen und Mähren. Da der Sieger nun einmal die Geschichte schreibt, wurde über diese Vorgänge nichts in den Medien berichtet. Nur diejenigen, die sich mit der Thematik intensiv befassten, sahen dies als Diebstahl an, so auch der Autor des Buches Hitlers Gold, Devisen und Diamanten, die geheime Kriegsbeute der USA, Karl Bernd Esser. Nachdem die Amerikaner Gold und Devisen des Deutschen Reiches in ihren Besitz genommen hatten, gewährten sie im Rahmen des Marshallplans als Wohltäter Kredite für den Wiederaufbau in Europa. Laut Esser hätten die Deutschen den Kredit für den Wiederaufbau sogleich zweimal beglichen. Einmal durch das geraubte Reichsbankgold und zweitens durch die Rückzahlung mit der D-Mark. Er bezeichnete es als eine gelungene Erfindung, wie man Freunde reinlegt, ohne dass sie es merken. Oder anders formuliert, es ist so, als ob ihnen jemand 1000 Euro, ohne dass sie es bemerken, wegnimmt und ihnen dann 1000 Euro Kredit mit Zinsen gewährt, welche sie vereinbarungsgemäß zurückzahlen. Eine Frage ist aber immer noch offen. Wo befindet sich nun das deutsche Gold?